Guten Morgen. Ja, wir sind Familie. Ich glaube, zum einen ein bisschen weißt du das ja, ne? Denn wenn wir Geschwister sind Familie. Wenn wir den gleichen Vater haben, dann sind wir Familie. Und natürlich ist Familie nicht nur die Aussage, dass wir hier Familie sind, sicher auch, sondern sicherlich gehören wir zur großen Familie Gottes auf dieser Welt. Aber trotzdem, wenn wir hier zusammen sind, ist das die Familie, die du siehst. Ist das die Familie, mit der du Gemeinschaft hast. Lasst uns mal beginnen mit Johannes 1, Vers 11 und 12, 11 bis 13. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sehen also, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wir sind Kinder Gottes. Ein ganz wichtiger Punkt, den du dir wirklich, ich weiß nicht wohin, hinter die Ohren oder wo auch immer du es magst, zu schreiben musst. Ich bin ein Kind Gottes. Gott selbst ist mein Papa. Im Römerbrief heißt es, dass wir rufen, Abba, lieber Vater. Und Abba ist so etwas wie Papa. Du bist Kind Gottes. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir nicht aus Geblüt, auch nicht nach dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn du von Neuem geboren wurdest, Jesus aufgenommen hast, geboren wurdest, wenn dein Geist neu geboren wurde und wenn du weißt, ich bin von Neuem geboren, dann bist du Kind Gottes. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir, denke ich mal, zum aller überwiegendsten Teil haben und wo wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, denn im Römer 8, Vers 16 heißt es, dass der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du merkst also, du hörst es, du spürst es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn du ein Kind Gottes bist, du weißt das. Und das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass wir wissen, Kinder Gottes zu sein. Aber weißt du, was das heißt in Bezug auf deinen Nachbarn, der dir vielleicht neben dir sitzt? Könnte es vielleicht sein, dass er auch Kind Gottes ist? Versteht ihr? Kirche ist nicht, man kommt rein, setzt sich irgendwo in eine Bank und geht so wieder raus. Kirche bedeutet, du kommst rein und siehst deine Geschwister. Und wie sagt man so schön? Geschwister sucht man sich nicht aus. Manche liebst man. Mit manchen verträgt man, weil es ist der Bruder, die Schwester. Ist doch so. Aber wichtig ist es für uns zu wissen, die Person neben dir oder die Person, die du heute Morgen begrüßt hast, die Person, die Jesus angenommen hat, ist ein Kind des allmächtigen Gottes. Und ich denke, diese Sichtweise müssen wir in Kirche haben, dass die Person, die auch Jesus angenommen hat, ich bin mit ihr verbunden als Geschwister. Und das ist ein mächtiges Band. Gott hat uns gesetzt dazu, als Geschwister zu leben. Zum einen als seine Kinder, aber zusammen als Geschwister. Johannes 3, 1. Johannes 3, Vers 1. Bis 2. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir sind Kinder Gottes. Und es ist wirklich sehr heilsam, wenn wir uns ab und zu unseren Stand in Jesus vor Augen führen. Es ist doch so, man lebt so sein Leben, man geht zur Arbeit, man kommt wieder nach Hause, man hat seine Familie, die Kinder sind meistens lieb, aber nur meistens. Und das Leben vergeht. Und manchmal vergessen wir in all dem, welchen Status wir haben. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht. Und er hat dich in deine Gemeinde gesetzt, zusammen mit vielen Geschwistern. Und wisst ihr, Geschwister leben in Liebe zusammen. Geschwister haben sogar Verantwortung füreinander. Da werden wir noch hinkommen. Noch ein anderer Aspekt. Johannes 15, Vers 11 bis 17. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand die, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und jetzt sagt Jesus etwas, das müssen wir uns mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus selbst sagt zu dir, du bist mein Freund. Ich meine, wenn man so Aussagen von der Bibel liest, manchmal lesen wir da so drüber hinweg und sind so ein bisschen, ja, fühlen uns nicht angesprochen davon. Aber was sagt er hier? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und er sagt im Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Er sagt hier nichts anderes, als dass wir verpflichtet sind, einander zu lieben. Es ist nun sicherlich nicht so, dass ich jetzt in dieser Gemeinde größere Feindschaften und Kriege ausgemacht hätte. Absolut nicht. Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir vorwärts gehen wollen als Gemeinde, wenn wir wachsen wollen, wenn wir Gottes Reich bauen wollen in dieser Stadt, wenn wir unsere Vision oder die Vision, die Gott uns gegeben hat, in die Realität bringen wollen, dann brauchen wir es, dass wir zueinander finden und dass wir die Gebote Jesu beachten. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein ganz schöner Klotz, ne? Das ist sein Gebot. Also sein Befehl, sagen wir es neudeutsch. Bis 17, ne? Mach's noch einen weiter. Und dann sagt er, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich aber Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Jesus nennt dich Freund. Bist du sein Freund? Also, ja, wir haben jetzt demnächst den Männertag, ne? Freundschaft. Aber ja, was macht Freundschaft aus? Freundschaft ist ja immer was Zweiseitiges. Du kannst nicht Freund von jemandem sein, wenn da gar nichts kommt. Also Freundschaft bedeutet, wenn Gott, wenn Jesus dein Freund ist, dann sollte von dir auch was kommen, Beziehung kommen, sodass Beziehung gebaut wird. Wir sind gesetzt dazu, als Geschwister Reich Gottes zu bauen. Markus 10, Vers 27 bis 30. Ich muss mal kurz gucken. 29. Jetzt war ich doch etwas irritiert. Danke. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, also Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ist es nicht auch eine Verheißung, die wir uns vor Augen führen müssen, dass wir Brüder und Schwestern empfangen haben? Dass wir als Brüder und Schwestern zusammenleben? Ich finde das was ganz Wunderbares. Als ich Jesus gefunden habe, so mit 17, ich fand es also wirklich eins der wichtigsten Sachen oder etwas, was mich sehr bewegt hat damals, war, mit Leuten zusammen zu sein, mit Leuten als Geschwister zusammen zu sein, die ich sonst niemals gekannt hatte. Aus Afrika, aus China oder Malaysia und ich weiß nicht, war herrlich. Also so gerade, wenn man vielleicht noch jünger ist, ist das dann richtig Abenteuer. Ich fand's toll. Und wisst ihr, wir sind wirklich Geschwister. Ich weiß noch, wie wir, Christian und ich, damals in Kinshasa waren und wir saßen an einem Stadtteil, absolut kein Europäer weit und breit zu sehen. Und wir saßen dann allgemein und sie fragte mich, ja, wie fühlst du dich? Und ich sagte ja, zu Hause. Natürlich heißt das nicht, dass ich umziehen wollte, aber ja, so waren meine Geschwister da. Alles voller Geschwister. Und ich finde es so wichtig, dass wir es sagen können. Und wirklich ganz wichtig dazu finde ich es zu sagen, dass wir wirklich eine Multikulti-Gemeinde sein wollen. Es sind unsere Geschwister. Wir sind Geschwister. Und wir haben eine Verantwortung, auch als Christen überall auf der Welt. Römer 14, Vers 10 bis 15. Wenn wir Geschwister sind, müssen wir irgendwie miteinander umgehen. Und das ist wichtig. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr, ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns nun nicht mehr miteinander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein sieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. So, hier geht es um eine Stelle, die ums Fleischessen geht. 14,2 lesen wir, dass da steht, der Schwache ist Gemüse Um was geht es aber hier wirklich? Wollen wir mal gucken. Zum einen, es ist wichtig, dass wir, wenn wir Dinge nicht verstehen, was der Bruder oder die Schwester tut, sie nicht richten. Hier in dem Fall sicherlich, Vers 14, kannst du mal 14,2 noch aufmachen? 14,2. Zwei? 14,2. Vierzehn. Ja. Die Leitung ist länger hier, bis es so ankommt. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Ja. Darum ging es an dieser Stelle. Deshalb nochmal. Ja, ich weiß nicht, was du glaubst, aber wir sind aufgefordert, einander nicht zu richten in dieser Art und Weise. Und ich sage es mal ganz deutlich, auch an dieser Stelle kommt ja, ist gar nicht so das Thema. Wenn du entschieden hast, aus Tierschutzgründen oder was auch immer, ich esse kein Fleisch. Ja, gut, Amen, tu das. Alles gut. Aber wenn du mit mir zusammen oder jemand anders zusammen nicht mehr aufs Missionsfeld fahren kannst und da gibt es eine Erbsensuppe mit Würstchen drin, ja, wo sind wir da? Komisches Missionsfeld, da gibt es glaube ich alle. Oder wo auch immer. Und du kannst da nicht mehr mitessen, ohne dich unrein zu fühlen, ohne dich schuldig zu fühlen, dann hast du ein geistliches Problem. Verstehst du? Es ist nicht giftig, es ist nicht unrein. Du kannst frei entscheiden. Und ich sage es mal so deutlich, jetzt nur mal so am Rande, dieses Bewusstsein, dass Fleisch unrein mache oder irgendwie giftig ist, ist eine geistliche Geschichte. Das sage ich mal in aller Deutlichkeit. Wie gesagt, du kannst für dich entscheiden, was du isst. Jeder kann essen, was er gerne isst. Völlige Freiheit. Ich werde dich nicht darüber richten. Aber sei dir sicher, wo dein geistlicher Status ist. Du bist frei gemacht und du kannst. Du darfst, du musst nur nicht. Das ist was anderes. Gut, aber zurück hier zum Thema. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Wichtig im Umgang von uns miteinander ist, Dinge, die wir nicht verstehen, dürfen nicht zu Streit führen. Oder Verachtung. Weder von dem, der ist, oder von dem, der nicht ist. Hier in diesem Fall. Wir sind aufgefordert, in Liebe miteinander umzugehen. Und wenn wir ihn nicht verstehen, ja, ich verstehe auch nicht alles, was du machst. Und du wahrscheinlich nicht, was ich mache. Nur das weiß ich dann nicht. Ist doch kein Problem. Wir gehen in Liebe miteinander um, weil wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel, wir sind als Gemeinde berufen, der Outreach Gottes hier auf der Erde zu sein. Wir sitzen nicht hier, weil wir irgendwie am Sonntagmorgen nichts Besseres zu tun haben, sondern wir wollen diese Stadt erreichen für unseren Herrn Jesus Christus. Römer 12, Vers 1 bis 5. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Lasst uns damit anfangen. Paulus ermahnt sie, durch die Erbarmung Gottes, ihre Leiber, was ist dein Leib, da hier, wo du reinkneifen kannst, also du bist heute leiblich hier, wenn du da auf deinem Stuhl sitzt. Das ist dein Leib, ganz klar. Diesen Leib sollst du darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Okay, du entscheidest dich, Leib, du gehörst Gott. Soweit, glaube ich, nicht so schwer. Das sei dein vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Das hatten wir gerade neulich, deshalb lasse ich es ein bisschen liegen. Unsere Art zu denken, wörtlich steht hier, unser Denksinn soll verwandelt werden. Unsere Art zu denken soll verwandelt werden, damit wir anschließend, wenn der verwandelt ist, das Gute und Wohlgefällige und Gott Wohlgefällige überhaupt erkennen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Wir als Gemeinde werden hier aufgefasst als Leib. Wir als Geschwister, die wir hier uns versammeln als Kirche, sind ein Leib. Klar, es gibt den großen internationalen Leib Jesu Christi, wo jeder reingehört, der Jesus angenommen hat. Aber die siehst du ja nicht, die anderen. Mit denen streitest du dich nicht. Mit denen, die hast du nicht lieb, weil du sie nicht kennst. Nur so grundsätzlich. Also es geht hier um uns. Da sagt Paulus, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Weißt du, Gott hat dir ein Maß des Glaubens zugeteilt. Du sollst nicht höher denken, aber du sollst darauf besonnen sein, was er dir denn wohl gegeben hat. Ich glaube nicht, dass irgendwo unser Herr so vergesslich war, dass er sagt, ja, also an die Bibelperson, da habe ich irgendwie nicht gedacht. Die ist mir irgendwie durchgelaufen. Die habe ich vergessen, irgendwas zu geben. Das kann doch nicht sein. Also du hast was. Sei besonnen, was Gott dir gegeben hat und setze es ein in dem Reich Gottes, in deiner Familie, in der du, mit der du Jesus anbetest. Und sei Teil des Leibes. Wir müssen Gemeinde wirklich begreifen als etwas, wo wir Teil sind, wo wir Familie sind. Lass mich mal ein Beispiel benutzen. Wenn du in ein Geschäft gehst, um was einzukaufen, als Kunde. Du gehst da rein und du guckst, gefällt es mir? Was gefällt mir hier nicht? Passt das Angebot? Oh, die singen zu laut oder zu leise. Und du gehst wieder raus. Also na gut, im Geschäft singen sie nicht, aber habe ich mein Bild verhunzt. Gut, aber ihr versteht, was ich meine. Wir können so in eine Gemeinde gehen. Oder du gehst in das gleiche Geschäft als provisionsberechtigter Mitarbeiter. Würdest du da nicht anders reingehen? In den gleichen Laden? Wenn du weißt, was hier passiert, das bringt auch mir etwas ein. Wenn ich nach dem Reich Gottes trachte, dann wird der Herr dafür sorgen, dass das, was ich anzuziehen habe, das, was ich an Geld brauche, das, was ich zu essen brauche, dass es mir zufallen wird. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Lest doch nach. Wenn du das tust, hast du Verheißung. Wie gehen wir in unsere Gemeinde? Gehen wir in den Supermarkt einkaufen? Mal sehen, was die heute drauf haben, ob es mir schöne Gefühle macht. Oder gehe ich dahin und sage, Mensch, wie kann ich dafür sorgen, dass hier die Salbung Gottes fließt, dass die Menschen wirklich Jesus finden? Wundern Zeichen passieren, wie kann ich das irgendwo anschieben? Ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein davon. Wir sind Familie, wir sind Leib, wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt und wir haben eine Aufgabe. Und, ja, wir sind sogar provisionsberechtigt, in einer Weise. Ihr versteht im Bild gesprochen, was ich meine. Gott will dich belohnen. Wie sollen wir miteinander umgehen? Oder ich würde noch einige Stellen noch mit euch durchgehen, was es uns bringt, wenn wir zusammen sind als Brüder und als Schwestern. Prediger 4, Vers 12. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das ist ja nicht der Vers, der speziell geschrieben wurde für Hochzeitspredigten, sondern der steht auch wirklich so in der Bibel. Wenn du einzeln bist, bist du verletzbar. Wenn du Geschwister hast, die mit dir sind, wirst du nicht so schnell überwältigt werden. Wisst ihr, wir brauchen dieses Verständnis auch in unserem christlichen Leben. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, wie bin ich Teil einer Schnur oder bin ich da so ein Bindfaden, der alleine in der Gegend rumhampelt? Und wenn der Belastungstest kommt, dann wunderst du dich, oh, Gummiband. Also da, wo du involviert bist in deine Gemeinde, wo du verflochten bist, kannst du dem Druck, den es gelegentlich gibt, wesentlich besser widerstehen. Die dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da bin ich in ihrer Mitte, so, da bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Ja, Mensch, geht es nicht alleine? Geht es nicht morgens alleine? Ich mach doch stille Zeit. Ja, mach die ruhig. Aber du siehst, das Wort Gottes sagt nicht, ja, seid mal Christ in deinen eigenen vier Wänden. Leb da so deine Zeit dahin, Gott und du beim Waldspaziergang. Nichts gegen Waldspaziergang. Aber im Wald ist nicht deine Kirche. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also offensichtlich gibt es eine besondere Gegenwart Gottes da, wo wir uns wirklich versammeln in seinem Namen. Und die ist anders und relevanter, als wenn du die Einzelperson bist, die sich mit dir versammelt. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise, und wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Mit wem lässt du dich ein, mit wem gehst du um? Wenn du mit Menschen umgehst, die den ganzen Tag nur schimpfen, dann wird es nicht lange dauern, bis du natürlich das Gleiche sagst. Ne? Wenn du mit Menschen umgehst, die klug sind, die wissen, was Gott sagt, die dir weise raten und die es gut mit dir meinen, dann ist das gut für dich. Also wenn wir solche Dinge wissen, dann sagen wir, ja, ich will zur kleinen Gruppe. Ja, ich will zum Gottesdienst. Ja, ich will mit Menschen zusammen Gott dienen. Ich will mit Menschen zusammen den Weg Gottes gehen. Weil, wenn ich Mist baue, dann sagt mir es einer. Sprüche 22, Vers 24 bis 29. Lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht. damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Zorn und Wut sind schlechte Ratgeber. Und ich sage das mal so, auch im Hinblick auf unsere Sicht auf die Welt. Wenn du meinst, dass die Welt dir nicht gegeben hat, was du verdienst. Wenn du meinst, dass was du in der Politik siehst, so und so alles korrupt ist. Und selbst wenn es ist. Völlig egal. Aber wenn du zornig bist, wenn du wütend bist, wenn deine Haltung dazu ist, selbst wenn Dinge stimmen, da sagt dir die Schrift, lass dich nicht mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schneller regt, mit einer Frau sicherlich auch, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst. Pass auf, wie du redest, wie du denkst. So, Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Pläne kommen durch Beratung zustande. Kann man dich beraten? Willst du Beratung? Willst du Menschen reingucken lassen in deinem Leben, oder wenn du nicht weiterkommst, oder auch willst du mit jemandem sagen, Mensch, bin ich richtig? Ist das, was ich denke, richtig? Wir brauchen die Bereitschaft dafür, uns beraten zu lassen. Nicht jede Beratung führt dazu, dass ich sagen muss, das, was der andere mir geraten hat, finde ich richtig. Auch das ist in Ordnung. Wenn wir überzeugt sind von dem, was wir tun. Aber Ratschläge annehmen, Ratschläge hören, ist ganz wichtig im Umgang in unserer Familie hier. Sprüche 27, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Ein Bild, was wahrscheinlich alle Männer ihr wisst ja, es gibt ein Werkzeug in der Küche, was alle Männer kennen. Das ist der Wetzstahl. Ne? Wir schleifen eure Messer so gerne. Sehen wir uns das, was ich überall sehe. Na, ich höre nachher, ob ich richtig geraten habe, aber das ist, wird hier beschrieben. Ne? Eisen wird durch Eisen geschärft. Du kannst es dadurch, dass du dich den anderen aussetzt, wirst du schärfer. Also wenn du scharf werden willst in dem Sinne, setze ich ihm aus. Ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Diese Konfliktfähigkeit, dieses, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen uns beraten, dass wir zusammen leben, dass wir uns gegenseitig annehmen, auch in unserer Andersartigkeit und all diese Dinge, sie schärfen dich. Sie machen aus dir etwas, was es nie passieren würde, wenn es nie einen Konflikt geben würde. Sie verändern dich. Also sei bereit dazu. Wozu ich dir Mut machen will heute, ist wirklich hineinzukommen in deine Familie, deine Gemeinde hier, wenn du hierher gehörst. Und zu sagen, ja, ich will geschärft werden. Ich will Teil dieses Outreaches Gottes sein, der diese Welt erreichen will. Wir sind nicht hier nur, um uns selbst zu bespaßen. Es soll Spaß machen um der Gottesdienst. Und wir wollen zusammen Kaffee trinken und wir wollen unseren Spaß haben. Ja, alles richtig. Aber das ist nicht der Sinn und der Zweck von Gemeinde. Der Sinn und der Zweck von Gemeinde ist, dass wir Reich Gottes bauen. Ist, dass Menschen davon hören, dass sie errettet werden müssen. Dass sie nicht nur irgendwie glauben, sondern dass sie ihnen klar ist, ich muss von Neuem geboren werden. Und da wollen wir sie hinführen. Dass sie reinkommen in die Familie. dass die Familie immer größer wird. Und ich möchte dich heute bitten, ja, Gott zu bitten, dir zu zeigen, wie du das mehr Realität werden lassen kannst in deinem Leben. Als Mitarbeiter Gottes, als jemand, der ja, professionsberechtigter Mitarbeiter, der hineingeht, um Dinge zu verbessern, Dinge besser zu machen, Dinge zu perfektionieren, Dinge vorwärts zu treiben, damit Menschen Jesus finden. Darum geht es. Es geht nicht um dich, es geht darum, dass Menschen Jesus finden. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir Kinder des Höchsten sind, dass dein Nachbar ein Kind des Höchsten ist, dass wir Geschwister sind, dass wir zusammen einstehen, dass wir Familie sind und dass wir ein Ziel haben, ein gemeinsames Ziel. Ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen mit uns und ich bitte euch aufzustehen, bevor wir dann zum Abschluss noch ein Lied hören. Ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir beten und beim Abschlusslied ein jeder sich selbst fragen kann, was das, was er gehört hat, für ihn bedeutet. Und deshalb werde ich heute auch nicht nach vorne rufen zum Segensgebet. Lass uns jetzt einfach beten. Vater, du bist hier. Du bist hier in unserer Mitte. Und du siehst das Herz eines jeden Einzelnen unter uns. Und du siehst das Herz eines jeden Einzelnen unter uns, wie er steht zu deiner Familie. Wie er seine Familienmitglieder sieht. Und Vater, wir wollen, ich bitte dich, dass du uns neues Licht gibst, dass du in unseren Herzen das Neue erwächst, die Liebe untereinander. Dein Wort sagt, Herr, dass daran die Welt erkennen wird, dass wir deine Kinder sind, dass wir Liebe haben untereinander. Und das wollen wir, dass das unter uns herrscht. Liebe untereinander, damit die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Lieber Herr, danke für diesen Morgen. Danke, dass du in jeden segnest heute Morgen und dass du es belohnen wirst, wenn wir dich von Herzen suchen. Amen.